Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Hannover 96 empfängt am Sonntag im Niedersachsenstadion den aktuellen Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Nein, es ist kein Heimspiel gegen den HSV. Es ist auch kein Heimspiel vielleicht gegen Arminia Bielefeld oder Greuther Fürth. Es ist ein Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg, der genauso fulminant in die Saison gestartet ist, wie auch schon in der vergangenen Saison. Und darüber möchten wir sprechen. Deswegen, mein Name ist Tobi, herzlich willkommen und schönen guten Abend zum Vorwärts nach weit 96 Podcast hier bei meinsportpodcast.de. An meiner Seite, wie so häufig, André. André, schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben.
Und Chris ist auch wieder da. Chris, du warst ja jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr. Ich habe ja gedacht, du zeltest noch in Schleswig-Holstein, aber du bist wieder da. Chris, hi, willkommen zurück.
Hi. Ja, Staub langsam aus den Klamotten geklopft, frisch zurück aus Wacken und direkt wieder hier im schönsten Podcast über Fußball.
Ja, nüchtern, Chris?
Ja, sollte ich sein. Also, weil ich bin auch gerade noch so ein bisschen im Dienst.
Ja gut, dann solltest du nüchtern sein. Aber wir wollen hier nicht nur zu dritt sprechen, sondern es ist die gute Tradition, dass wir vor einem Spiel auch immer einen gegnerischen Fan zu Gast haben. Und das haben wir heute Abend auch und wir dürfen ganz freundlich begrüßen den Florian. Florian, herzlich willkommen und schönen guten Abend.
Hallo, Grüße an alle. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Florian, Jahn Regensburg, warum?
Schwer zu sagen. Ein absoluter Verein, den man einfach gern haben muss. Kein Verein, der irgendwo die letzten Jahre viel Erfolge hatte oder Jahrzehnte eigentlich. Aber vor allem mit Herz und mit Seele und tief in der Stadt verwurzelt und einfach kultig.
Ja, klingt gar nicht schlecht. Und auch du bist mit Herz dabei, denn du bist nicht nur Teil des 1889 FM Podcasts, der Podcast, im Prinzip das Pendant zu Vorwärts nach weit, was den Jahren angeht, sondern du kommentierst auch die Spiele ab und an und bist Teil des Turmfunks. Das ist das Pendant zu dem 96 Roten Radio. Und Florian, du hast verraten, du bist sogar Sonntag in Hannover und darfst eure Niederlage kommentieren. Tut mir fast schon ein bisschen leid.
Ja, trifft sich gut, dass ich bei euch hier vor dem Spiel zu Gast bin. Da kann ich mich ab jetzt schon drauf einstellen. Ja. Du sagst, es gibt eine Niederlage. Ich bin mal gespannt. Lass mal alles offen.
Ja, lass mal alles offen. Und wenn es doch eine Niederlage gibt, wir haben auch ganz gutes Bier in Hannover. Da kannst du dich für die Fahrt eindecken. Da kann ich dir einen guten Tipp geben.
Ja, immer her damit.
Ja. André, du wir siehst doch sprechen. Ja, André, du wolltest. Achso, der Tipp. Herrenhäuser. Ja, wenn du was kaufen möchtest, Herrenhäuser, bitte.
Alles klar.
Oh, okay.
Ich kenne bloß immer, ihr hattet jetzt mal relativ langen Trikotsponsor Gilde, Ratskeller, ja, glaube ich, oder?
Das stimmt. Gilde wird auch im Stadion ausgeschenkt. Meist aus Dosen.
Na gut, aus lauwarmen Dosen.
Ja, ist jetzt ein Insider.
Es gibt auch also ein sehr süffiges Bier aus Linden, dürfen wir auch nicht vergessen. Ein Pilz aus Linden, ja. Also wir haben schöne Biere in Hannover.
Meinst du Lindener Spezial?
Ja.
Ja, gehört jetzt auch zur Gildebrauerei, also nichts Besonderes. Aber okay, ich lass das mal so stehen.
Ja, unser gut. Bier hatet.
Ja, tut mir leid, du hast natürlich recht. Haten wollen wir nicht. Florian, aber sag mal, letzte Saison, der Jahn sagt man Wintermeister, Herbstmeister, ich finde Herbstmeister so blöd, wenn man die Hinrunde als Erster abschließt. Und was ist dann in der Rückrunde passiert?
Ja, da haben wir ewig lang gerätselt. Eigentlich rätseln wir immer noch so ein bisschen intern, so im Fankreis, aber auch so ein bisschen in der Presse war das schon Thema, dass da in der Rückrunde nicht mehr so viel zusammengegangen ist. Vermutlich eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Also es gab halt auch relativ früh schon, war eigentlich klar, dass uns Spieler verlassen werden. Da gab es dann im Nachhinein die Erklärung, dass eigentlich die dann immer mit vollem Herzen dabei waren, nicht mehr 100% gegeben haben. Dann war es natürlich schon auch so, dass sich die Gegner, glaube ich, ganz gut eingestellt hatten in der Rückrunde auf den Jahren. Klar, das ist jede Saison eigentlich oft so, dass man die vielleicht mal hin und wieder in der Hinrunde übertölpeln kann. Aber in der Rückrunde war es jetzt schon extrem. Und ja, irgendwo hat man sich dann so in so eine Negativspirale ein bisschen reinmanövriert. Letzten Endes war es aber dann so, dass man ja eigentlich, glaube ich, 8 Punkte hatte zum Relegationsplatz. Also man hat es ja dann doch ganz gut über die Bühne gebracht. Aber auch, dass man auf Platz 15 runtergerutscht ist, was ja im DFB-Pokal dann auch der Amateurtopf heißt. Das hatte alle nicht so glücklich gestellt und am Ende der Saison waren eigentlich schon viele dann enttäuscht.
Ja, also wart ihr doch enttäuscht, ja. Ist aber vielleicht auch normal, wenn du Erster bist nach der Halbserie und dann wirklich, auch wenn du sagst, mit einem Punktepolster, aber so rein vom Tabellenplatz her, so gerade so überm Strich gelandet bist, das muss schon eine ganz schöne Gefühlsachterbahn auch gewesen sein, oder nicht?
Ja, es ist natürlich enttäuschend gewesen. Allerdings ist der Jahn-Fan viel gewohnt. Und man hat gesehen, dass die Ansätze schon gepasst haben. Es hat halt einfach von den Ergebnissen und auch in manchen Spielen hat es zwar grottig ausgeschaut, aber im Endeffekt, ja, es war halt trotz allem eine okaye Saison. Dieser krasse Gegensatz zwischen Hin- und Rückrunde war schon enttäuschend. Man hat halt auch, was ich vorher noch vergessen habe, man hat auch ein paar Spiele einfach nicht zur Verfügung gehabt. Sabri Zink hat eine super Hinrunde gespielt, hat dann die ganze Rückrunde eigentlich gefehlt. Niklas Beste war dann eine Zeit lang verletzt, der auch sehr wichtig war für uns. Und so hat sich das halt alles zusammengeleppert. Es gab natürlich auch wie immer dann in der Zeit auch Kritik am Trainer, weil Mirsad Celimbegovic dann oft in der Kritik stand, keinen schönen Fußball spielen zu lassen. Und wenn er nicht mal erfolgreich ist, dann hat er quasi seine Legitimität verspielt. Aber ja, irgendwo ist es jetzt allerdings schon wieder weit weg, muss ich sagen. Also seit der Vorbereitung zu der Saison war das jetzt eigentlich kein Thema mehr. Das wurde abgehakt und ja, verbuchen wir es einfach mal unter dumm gelaufen.
Ja, finde ich interessant. Vor allem, also Celimbegovic bei euch ja eine kleine Vereinsikone, Spieler gewesen, lange, lange im Verein, dann auch Bayer Lorzer Co-Trainer gewesen, dann Trainer geworden und ja, ganz okay Spielzeiten eigentlich gehabt, möchte ich mal sagen. Also keine besonders, also jetzt nie groß um den Aufstieg mitgespielt, aber letzte Saison dann eben diese beiden Extremen in der Hin- und in der Rückrunde. Und du hast es ja eigentlich schon beantwortet, also dann stand auch er mal in der Kritik, aber ihr habt und die Vereinsführung hat an ihm festgehalten. Das heißt, es gibt ja eigentlich im Profifußball immer die Tendenz, wenn es dann auch so wirklich so krass schlecht läuft, und das war eure Rückrunde, das muss man leider ehrlicherweise sagen, dass man dann immer denkt, okay, der Trainer, der muss jetzt gehen. Ja, das hat sich jetzt, ne, war in der dritten Saison, vielleicht hat er sich jetzt auch abgenutzt, man weiß es nicht, erreicht die Mannschaft nicht mehr, aber nein, das habt ihr nicht gemacht, sondern ihr habt ihn weitermachen lassen und die ersten 3 Spieltage geben dem doch eigentlich recht.
Ja, absolut. Jetzt finde ich, kann ich da absolut zustimmen. Also es war natürlich letzte Saison schon so, dass diverse Fans da vielleicht mal hin und wieder sehr kritisch sich geäußert haben. Gut, die äußern sich natürlich immer als erstes kritisch. Was man aber sagen muss, die Vereinsführung, glaube ich, hat keine Sekunde darüber nachgedacht, Mirsad Celimbegovic auszutauschen oder zu feuern. Muss man noch dazu sagen, bei uns war letzte Saison ja auch eine größere Zäsur. Christian Keller hat da Ende Oktober aufgehört, ungewöhnlicher Zeitpunkt auch, nach 8,5 Jahren. Und das war auch vielleicht immer so in der Diskussion, dass das Team so ein bisschen runtergezogen hat, weil das war einfach die Integrationsfigur, die Leitfigur des Erfolgs der letzten Jahre. Und als der weg war und durch Roger Stilz ausgesetzt wurde, war auch so ein kleiner Bruch zu spüren. So zumindest von den Ergebnissen her ging es da nicht mehr so gut runter. Aber Roger Stilz, der Neue, hat sofort mehrmals auch in der Presse dann auch gesagt, es ist überhaupt kein Thema. Er sieht in Mersat den Trainer für den Jahren. Und wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich ist diese Rückrunde vergessen. Und spätestens nach den ersten drei Spielen redet ja auch keiner mehr drüber. Und auch die kritischen Stimmen gibt es derzeit nicht. Ist ja klar, die Ergebnisse stimmen auch.
Ja, genau, die Ergebnisse stimmen. Ihr habt noch kein Gegentor bekommen. Ihr seid Tabellenführer mit 7 Punkten. 2 Siege, 1 Unentschieden. André, wenn Florian davon so erzählt, die Vereinsführung hat überhaupt nie darüber nachgedacht, trotz so einer Negativserie am Trainer zu rütteln. Ist das nicht etwas, was wo wir eigentlich anfangen müssen zu weinen?
Naja, ja, also das sind wir nicht gewohnt und danach sehnen wir uns. Dementsprechend müssten wir weinen, aber ich glaube nicht, dass Ergebnisse, egal ob sie nach oben ausschlagen, Hinrunden Erster oder nach unten ausschlagen, Rückrunden Letzter quasi, dass die wirklich entscheidend sind, wenn man ein Konzept hat, wenn man völlig überzeugt von diesem Konzept ist und wenn die entscheidenden Personen in der Lage sind, an diesem gemeinsamen Strang zu ziehen, sich zu ergänzen, immer weiter Progress nach vorne zu machen. Wenn das der Fall ist oder zumindest alle den Eindruck haben, dann hält man am Trainer fest. Es gibt sehr, sehr gute Beispiele im Profifußball, wo Trainer sehr, 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 sehr lange bei einem Verein bleiben und immer noch sehr, 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 sehr großen Erfolg haben. Tatsächlich ist es aber so, dort, wo immer schnell gewechselt wird, ist auf kurz oder lang viel, viel verbrannt. Und diese Mannschaften fahren dann ja auch in einem schönen Regelmäßigkeit immer weiter nach unten runter, lassen sich durchreichen. Das ist in der ersten Liga so, das ist in der zweiten Liga so. Und deswegen scheint der Regensburg den richtigen Weg für Regensburg zu machen. Er würde in Hannover vielleicht nicht funktionieren, vielleicht doch, wir werden es nie erfahren, weil so werden wir in den nächsten 50 Jahren sicherlich nicht ticken. Eine Frage habe ich aber an unseren Gast, und zwar, dass ich bin ja Deutschlehrer, Florian, das merkt man nicht, wenn ich spreche, aber ich bin es geworden. Und was mich interessieren würde, ist, du sagst, der Jan, also Jan Regensburg ist doch vom Turnvater Jan abgeleitet, der Name. Warum ist es der Jan und nicht einfach nur Jan, wenn du über Jan sprichst? Woher kommt der Artikel? Machen das alle oder ist das eine Mundart? Oder?
Das ist echt eine sehr gute Frage. Da bin ich selber ein bisschen überfragt nach den Gründen. Fakt ist, man hört so und sagt so. Der Jan als der Fußballclub vielleicht so ein bisschen zu erklären. Also, ja, ich glaube, das ist die Begründung. Aber klar, der Name kommt vom Turmvater Jan. Der Verein war ja, oder ist, glaube ich, eine Fusion von einem Turmverein und einem Fußballverein. Und ja, SSV heißt der Schwimm- und Sportverein. Also, da steckt viel drin. Und ich kenne es nicht anders. Insofern vielleicht für auswärtige Ohren so ein bisschen verwunderlich. Ja. Aber man sagt es hier so.
Tatsächlich verwunderlich, aber es ist ein schöner Claim. Also ich finde, das hat so eine Besonderheit, so eine Identifikation, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich überlege mir gerade, ob wir das in Hannover auch haben, aber das haben wir nicht. Wir sagen 96, ja gut, okay, klar. Aber ich glaube, so einen kleinen Schlag noch mitgeben, das haben wir nicht. Aber gut, ist halt so.
Die 96er, sagt ihr das? Oder sagt man das überhaupt
nicht? Eher die Roten. Dann weiß aber auch keiner, warum die Roten. Dann wollen nur, das kann man aber auch nur erfahren, wenn man das Buch von einem Kollegen hier aus dem Podcast.
Ich wollte es gerade sagen, das kannst du aber nachlesen.
Hab ich gut gemacht, oder?
Hast du nicht schlecht gemacht. Das heißt übrigens geboren als Roter, warum wir Hannover 96 lieben. So, dann machen wir es richtig.
Ja. Na, wir starten heute sehr früh mit Werbung. Wenn ich überlege, dass wir Lindner schon durch haben, Lindner Spezial, jetzt das Buch. Aber ich habe sehr aufmerksam gehört, wo André sagte, Schlag mitgeben. Das Bedürfnis habe ich bei André auch häufiger, ihm Schlag mitzugeben. Ich finde es ja sehr lustig, wenn André sagt zum Thema Beständigkeit im Verein, das sind wir nicht gewohnt, es ist schön, wir kennen es nicht. André, jetzt mal Hand aufs Herz, auch wir hier im Podcast lassen das aber auch nicht zu. Also auch wir haben ja in den vergangenen Jahren häufig, wenn wir merken, es geht bergab, der Trainer hat vielleicht Probleme, die Mannschaft zu erreichen, nicht selten dann einen Wechsel auch eingefordert, oder täusche ich mich da?
Ja, aber das habe ich ja auch nicht gesagt. Meine Aussage war ja, wenn alle sportlichen Entscheider an einem Strang ziehen und von einem festen Konzept überzeugt sind, welches sie dann ja auch nach außen kommunizieren, dann kann man das machen. Wir haben ja eher das Problem, dass wir überhaupt gar kein Konzept haben, ständig irgendwelche Umbrüche, ständig irgendwelche Wechsel an Ideen, an Zielen, an Vorstellungen. Mal ist unser Nachwuchsleistungszentrum der Schlüssel zum Erfolg, dann sind es erfahrene Spieler aus der Schweiz. Also wir haben ja alles Mögliche hier schon. Ich glaube tatsächlich, dass wir viel, viel mehr Ruhe im Verein hätten, wenn es einen klaren Plan geben würde, eine klare Kommunikation auch der Ziele. Und aber das haben wir nicht. Und auch das, natürlich eine gewisse personelle Konstanz und ist gerade aktuelles Thema, wenn natürlich in der ganz oberen Hierarchie was sich ändern würde.
Oh Gott, das war eine absolute Vorlage für Tobi, ne? Was sich da ändern muss.
Aber das müssen wir jetzt ja nicht mit unserem Gast besprechen. Aber was wir besprechen müssen, ist, dass wir trotzdem attraktiv sind, auch für Spieler des Jahres. Ich denke da vor allem an Max Besuschkow. Ja, ich denke aber auch an Sebastian Stolze, also nur um zwei zu nennen, die in den letzten Jahren bei euch gespielt haben. Florian, ist das so eine Art Kreuz, das man als Jahn Regensburg tragen muss, dass man selbst Spieler verliert an Clubs, die jetzt nicht zwingend in der Aktualität unglaublich viel erfolgreicher sind?
Ja, obwohl Stolze können wieder haben. Ja.
Definitiv ist es so, dass wird auch noch jahrelang so sein, dass der Jan halt immer wieder seine besten Spiele erzielen lassen muss. Was irgendwo ja auch so ein bisschen dieses Erfolgsversprechen ist, dass auch junge, talentierte Spieler haben, wenn sie zu uns kommen, heißt halt, ja, ihr stellt euch hier bei uns im Schaufenster und 3 Jahre später unterschreibt ihr einen Vertrag bei einem größeren Verein mit mehr Kohle. An Alex Meyer ist jetzt Torwart, zweiter Torwart bei Dortmund, also
ja, das hat ist übrigens eine hannoversche Vergangenheit, Alex Meyer.
Havelse, gell, glaube ich.
Ja, genau, in Havelse, beim TSV Havelse hat er gespielt war der Torwart unseres VMW-Pods Fußballlehrers. Ich kann mir vorstellen, dass er in seiner Analyse, die er nach unserem Gespräch folgt, sogar auf Alex Meyer eingehen wird. Ja, genau, aber der war bei euch Nummer 1 und ist jetzt Nummer 2 in Dortmund.
Genau, also dieses Sprungbrett oder diese, wie soll man sagen, Win-Win-Situation, die da hat der Verein halt sowas, sowohl als auch der Spieler was davon. Insofern wird das Modell sicherlich eine Zeit lang so bleiben. Ist für einen Fan natürlich bitter, wenn ein guter Spieler gezogen werden lassen muss. Andererseits, ich muss sagen, Max Besuschkow zum Beispiel ist jetzt nach dem Saisonstart auch nicht mehr so präsent. Also ich weine ihm jetzt an, mal so hinterher. Es geht halt irgendwie doch immer weiter, aber klar, die sportlichen Verluste sind immer da. Stolze hat uns auch wehgetan, er war wirklich ein wichtiger Außenbahnspieler und
ja, uns tut er auch weh, ja.
In seiner letzten Saison eigentlich auch unser Spieler der Saison, finde ich, 1920, da war er wirklich gut. Bitter ist immer nur, finde ich, dass man sie dann zum Vertragsende gehen lassen muss, also ablösefrei, das sollte man vielleicht mal in Zukunft anders machen, dass man dann vielleicht noch ein Schmerzensgeld kriegt, wenn die schon gehen. Aber ich finde, unsere Vereinsführung macht das mittlerweile recht gut und mit kühlem Kopf. Und da heißt es halt immer, keiner ist größer als der Verein und die Spiele, die bleibt oder die große Idee. Und wenn sich da dann jeder Neuzugang einfügt und den jemand ersetzen kann, ist es halt im Sinne des Ganzen.
Jetzt mal ganz kurz, Florian. Also sonst sagt Chris immer, ich habe mal richtig gut zugehört und stellt eine kluge Frage. Das ist jetzt nicht meine Stärke, aber hast du eben gesagt, dass ihr Stolze schmerzhaft vermisst und hast du das nicht zu Besuschkow gesagt? Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Also
Moment, da springe ich aber gleich dazwischen. Also als der Florian vorhin sagte, es gab Spieler, die beim Jan in der letzten Saison irgendwann aufgehört haben zu spielen, wollte ich schon dazwischen fragen, ob man Max mal sagen kann, dass die neue Saison angefangen hat und er bei einem neuen Verein ist und er gerne anfangen darf zu spielen.
Also mit Spielern, die nicht mehr voll dabei waren, meine ich Max Besuschkow, kann ich ganz klar so sagen. Finde ich, hat man ihm schon angemerkt, dass er nicht mehr voll alles für den Jan gegeben hat. Nach einer wirklich tollen 3 Jahren eigentlich war das also ein bisschen austrudeln. Und Stolze, ich persönlich habe ihn schon vermisst natürlich, wurde dann auch irgendwie ersetzt von anderen Spielern, aber ich fand seine Geschwindigkeit immer gut und er hat auch sich dann immer mehr zum Führungsspieler und Torgaranten bei uns entwickelt. Also hat er auch so einen Prozess vom Talent eigentlich zum Spieler und ich fand ihn schon ein Verlust damals.
Wobei viele sehen Herrn Besuschkow hier in Hannover als Königstransfer, waren sehr, sehr erfreut darüber, haben auch so gefühlt ihn auch als potenziellen Bundesligaspieler gesehen. Wenn ich dich jetzt höre, sagst du, die ersten 3 Jahre, ich sag mal zumindest die erste Zeit gerne, aber so richtig zufrieden war es am Ende nicht mit ihm. Und meinst du denn, dass er uns da wirklich so einen großen Qualitätssprung nach vorne bringen könnte, dass wir vielleicht mit euch aufsteigen?
Also ich finde, wenn er jetzt zur Winterpause gewechselt wäre, hätte ich gesagt, eigentlich müsste er zu einem Erstligisten gehen, weil er das voll und ganz in seinem Talent drin hat. Also der ist ein absolut talentierter Spieler. Beim Jan hat er auch auf konstantem Niveau gespielt. Die Jahre hat auch so eine gewisse Härte sich zugelegt, die man in der zweiten Liga einfach braucht. Also insofern, klar war das für Hannover auch einer der vielen Königstransfers diesen Sommer. Hat jetzt auch wirklich prominent verstärkt. Aber ich finde, wir hatten mit Max Thalhammer einen ganz guten Ersatz geholt. Der hat uns auch voll eingeschlagen. Und ja, ich habe natürlich schon gedacht, er verstärkt euch. Und ich glaube auch, dass er euch natürlich verstärkt. Und er hat seine Stärken vor allem halt auch als Achter. Ich glaube, dass Hannover ihn da ganz gut einsetzt. Ich dachte auch, dass es mit Leitl ganz gut hinhaut. Was es natürlich immer bei so Vereinen ist, die jetzt Transfermarkt hinter sich haben, Transfersommer, der halt intensiver, die Mannschaft muss sich halt auch erstmal finden und ein Trainer muss sich auch erstmal finden. Also ich glaube, dass es Hannover sicherlich einer der Top-Favoriten der Liga ist, aber es braucht eine gewisse Zeit. Ja.
Aber ich glaube, da hast du auch
bei, wenn ich das eine noch sagen darf, euer Königstransfer ist, finde ich, Derek Köhn, der ist super.
Ja. Das stimmt, ist auch der Geld gekostet hat. Das merkt man dann vielleicht manchmal doch und dann schießt Geld vielleicht doch nicht unbedingt Tore, aber verspricht Qualität. Und wenn wir hier so schlecht über Max sprechen, hat immerhin 2 Torvorlagen in 3 Spielen. Also es könnte auch schlechter sein, haben wir ein bisschen Geduld mit Max Besuschkow. Florian, was ist die Saison drin für Jan Regensburg? Tatsächlich die Frage, geht es nur um den Klassenerhalt?
Ja, es geht nur um den Klassenerhalt. Also ich glaube, da spreche ich für die meisten Jahn-Fans, dass das wieder ein Erfolg wäre. Wir haben in der Sommerpause alle gebangt und gebetet, dass der Jahn auch wieder die Klasse hält. Die ersten 3 Spiele waren jetzt recht vielversprechend. Aber eigentlich das Einzige, was wir wollen, ist einfach eine ruhige Saison, dass man eigentlich entspannt die Klasse hält, vielleicht auch mal die eine oder andere Überraschung hat. Aber mehr gibt es eigentlich da gar nicht. Also wir haben auch zu Beginn der letzten Saison schon geträumt, nach 4 Spielen gewonnen am Anfang. Aber das war dann relativ schnell wieder vorbei und wir wurden da auf dem Boden, wenn es denn so genannt werden will, geholt.
Was würdest du als Platzierung am Ende der Saison sofort unterschreiben? Wo soll Jan einlaufen?
Also ich persönlich würde sogar Rang 15 unterschreiben. Aber 14 wäre schon top, weil dann ist man im DFB-Pokal im Profitopf. Und ja, natürlich wunderbar wäre vielleicht ein einstelliger Tabellenplatz. Das wäre natürlich ein Traum, weil man dann vielleicht auch den ein oder anderen Konkurrenten in der 5-Jahres-Wertung distanziert. Und über solche Dinge machen wir uns schon als Jahr immer Gedanken. Also vielleicht mal die paar hunderttausend Euro mehr rausschlagen oder so. Das wäre auch ein super Erfolg.
Ja, das glaube ich. Und für dich die Aufsteiger. Wer steigt auf in die erste Liga?
Tue ich mich extrem schwer, das zu beantworten, weil ich finde, diese zweite Liga ist dermaßen ausgeglichen. Ich habe keine richtigen Absteiger eigentlich im Vorfeld jetzt ausgemacht, also Abstiegskandidaten. Letztes Jahr habe ich mir schon gedacht, dass Aue nämlich Probleme kriegen wird mit dem Chaos, das da geherrscht hat. Ja, wer dieses Jahr aufsteigt, könnte ich glaube, dass schon der HSV da ein großes Wörtchen mitreden wird nach der vergangenen Saison. Ich denke auch, dass Darmstadt sehr, sehr gut weiterspielen wird. Die hat einfach ein gefestigtes Team, das zusammenbleiben wird. Dann hatte ich, muss ich sagen, Hannover 96 als zumindest Top-5-Mannschaft bei mir so abgespeichert.
Mehr müssen wir jetzt noch gar nicht nennen, das reicht mir schon, das sind 3.
Jetzt so, haben wir schon 3, ne?
Ja, aber bevor du noch andere Mannschaften nennst, ist 96 ist mit dabei, das unterschreibe ich sofort. Jetzt gucken wir auf das Spiel am Sonntag. Ja, es gab noch nicht ganz so viele Duelle zwischen dem Jahn und Hannover 96. Es gab insgesamt 6. Es gab davon 3 Remis, 2 Siege für den Jahn, unter anderem auch in der letzten Saison. Da hat Jan Regensburg Hannover 96 in Regensburg mit 3:1 geschlagen. Das war kein schöner Tag für 96. Und es gab einen Sieg für 96, das war in der Vorsaison, in der vorvergangenen Saison am 30. Spieltag. Da haben wir 3:1 gewonnen gegen Jahn Regensburg. Also Florian, was ist dein Tipp für Sonntag?
Denk dran, wir sind zu Hause unbesiegt gegen euch.
Ich glaube, dass ein Unentschieden recht wahrscheinlich ist. Vielleicht sogar eins mit ein paar Toren. 2:2 wäre jetzt mein ganz spontaner Tipp.
Ja, klingt nach einem Ergebnis, das nicht ganz unrealistisch ist. Ja, Florian, dann vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Anreise nach Hannover, dass du, wenn du in die Stadt reinfährst, merkst, warum wir diese Stadt so lieben und dass du eine schöne Zeit im Stadion hast und ein Spiel kommentieren darfst, das leider für den Jahr nicht so gut ausgehen wird. Aber du trotzdem Freude hast und vielleicht an uns hier denkst und dachst, ja, okay, die haben recht gehabt.
Danke, ich denke auf jeden Fall an euch und wünsche schon mal ein gutes Spiel.
Das ist sehr lieb, das wünschen wir dir natürlich auch und kommen, wie gesagt, gut nach Hannover, kommen noch besser wieder zurück und mit nicht ganz so gesenktem Haupt. Vielen Dank für deinen Besuch. Florian, einen schönen Abend dir noch.
Ciao, servus.
So, liebe HörerInnen, das war Florian vom Jahn Regensburg Podcast 1889 FM und vom Turmfunk. Und was unser Fußballlehrer Alexander Kiene zu Jahn Regensburg zu sagen hat, das hört ihr gleich nach einer kurzen Pause.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, herzlich willkommen zu Kiene Kompakt vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg. Hannover 96 hat nach 3 Spielen nicht ganz so viele Punkte auf dem Konto, wie wir uns das hier vielleicht erhofft haben. Aber es geht trotzdem weiter. Das nächste Heimspiel steht vor der Brust. Und deswegen wollen wir sprechen über den nächsten Gegner, über Jahn Regensburg. Wir wollen aber auch ganz kurz einmal zurückblicken auf das Spiel gegen Paderborn. Das heißt, die Ausgangssituation beider Teams analysiert gleich wieder unser Fußballlehrer Alexander Kiene, ehemaliger Trainer von unter anderem Arminia Hannover, dem BSV Rheden, TSV Havelse, VfB Oldenburg und Austria Lustenau. Also voller Erfahrung und voller Kompetenz. Und Alex, ich möchte ganz kurz einmal mit dir doch über Paderborn sprechen. Die zweite Halbzeit, da ist so einiges passiert und 96 hat ein Spiel aus der Hand gegeben. Was kannst du aus Trainersicht sagen? Wie konnte es dazu kommen?
Ja, wenn man das Spiel gegen Paderborn analysiert, dann muss man klar sagen, dass der Matchplan in der ersten Halbzeit von 96 sehr gut aufgegangen ist. Man hat den Gegner immer wieder gezielt gepresst und dadurch auch es geschafft, dass Paderborn nicht in sein gewohntes Aufbauspiel gekommen ist. Man hat dadurch insgesamt auch eine gute Spielkontrolle gehabt und man hat insgesamt auch sehr gute Lösungen im Spielaufbau und in den Spielprinzipien nach vorne gefunden. Ja, sodass insgesamt aus meiner Sicht die Führung zur Halbzeit verdient war. Und das sind Dinge, die Stefan Leitl seiner Mannschaft mit Sicherheit im Laufe der Trainingswoche auch klar aufgezeigt hat. Man muss aber auch auf der anderen Seite konstatieren, und das gehört auch zur Wahrheit, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit gekippt ist, dass 96 nicht mehr insgesamt zu dem Spiel gefunden hat, wie in der ersten Halbzeit. Und da muss man Paderborn, nämlich Trainer Kwasniok und seinem Trainerteam, auch ganz klar ein Kompliment machen, weil sie es auch geschafft haben, durch taktische Anpassungen und Kniffe das Spiel ein Stück weit in die eigene Richtung zu bekommen. Da waren Schlüssel zum Erfolg dabei. Was meine ich damit? Sie haben einerseits gegen den Ball von einem 3-6-1-System, was sie in der ersten Halbzeit praktiziert haben, umgestellt auf ein offensiveres 3-5-2, in dem sie Conte mit in die zweite Spitze gezogen haben. Und insgesamt haben sie es dann geschafft, 96 sehr hoch und im Raum mannorientiert anzulaufen, zu pressen, auch viele lange Bälle zu erzwingen und insgesamt dadurch mehr Spielkontrolle zu erlangen. Und sie haben auch im Aufbau umgestellt,
nämlich vor der Dreierkette auf zwei Sechser. Und so haben sie es geschafft, besser und zielgerichteter hinten rauszuspielen. 96 hatte Zuordnungsprobleme und insgesamt dann auch keine Antworten und Lösungen gegen das, was Paderborn im eigenen Ballbesitz gemacht hat. Trotzdem muss man insgesamt auch sagen, die Fehlerquote, insbesondere die individuelle Fehlerquote in der zweiten Halbzeit und die fehlende Stabilität insgesamt in der Defensive haben dazu geführt, dass 96 das Spiel verloren hat. Und dementsprechend ist das Fazit für mich: Du brauchst einfach im modernen Fußball einen guten Matchplan, den sogenannten Plan A. Aber du musst auch immer wieder in der Lage sein, im Spiel reagieren zu können, flexible Anpassungen und Umstellungen vorzunehmen, den sogenannten Plan B und C, um auch solche Spiele, die vielleicht auch mal nicht laufen, dann für dich entscheiden zu können. Und das hat Paderborn sehr gut umgesetzt.
Ja, und wir hoffen natürlich auch sehr darauf, dass 96 das in Zukunft auch umsetzen wird, dass vielleicht die Raute nicht das einzige System ist. Wir schauen jetzt auf den Jan Regensburg. Jan Regensburg, Alex, das möchte ich fast sagen. Traditionell wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber auch in der letzten Saison mit einem guten Saisonstart. Und sie knüpfen quasi nahtlos daran an. Was ist die Ausgangssituation von Jan Regensburg?
Die Ausgangssituation für Jan Regensburg ist zweifelsohne eine andere als die von 96, auch insgesamt die Gefühlslage natürlich, weil sie nach drei Spieltagen Tabellenführer sind mit 7 Punkten, mit 5:0 Toren. Das heißt, sie haben bisher noch kein Gegentor in der Liga bekommen und das immerhin bei Gegnern wie Darmstadt, Bundesliga-Absteiger Bielefeld und auch das hochgehandelte Team des 1. FC Nürnberg. Sie haben auch im Pokal gegen den 1. FC Köln nach Elfmeterschießen gewonnen und damit einen Bundesligisten ausgeschaltet und sind dementsprechend nach 4 Pflichtspielen ungeschlagen und kommen mit sehr viel Selbstvertrauen nach Hannover. Ich habe insgesamt auch eine sehr große Wertschätzung für den Weg und die Entwicklung, die dieser Verein genommen hat. Denn, das hast du ja auch gesagt, mit den Möglichkeiten, die Regensburg hat, ist das nicht selbstverständlich. Man darf nicht vergessen, 2015 war Jan Regensburg noch in der Regionalliga Bayern am Ball. Dann ist man zweimal in Folge aufgestiegen, damals noch unter Trainer Heiko Herrlich. Und man hat sich dann seit 2017 in dieser zweiten Liga schrittweise etabliert. Der Baumeister dieses Erfolgs, Dr. Christian Keller, ist mittlerweile in Köln, ist also gewechselt. Aber er hat maßgeblich durch kluge Trainerentscheidungen, durch ein klares Scouting-System und auch eine Transferstrategie und auch durch eine sportliche Identität es geschafft, dass Regensburg diesen Weg genommen hat. Sein Nachfolger ist Roger Stilz, den ich noch sehr gut aus seiner Zeit als NLZ-Leiter beim FC St. Pauli kenne. Und der versucht, diesen Weg fortzusetzen. Maßgeblich für den aktuellen Erfolg ist für mich das Trainerduo Selim Begovic und Dreier. Co-Trainer Sebastian Dreier kenne ich sehr gut, weil ich mit ihm 2019 den Fußballlehrer gemacht habe und ich ihn dadurch sportlich und menschlich sehr schätze. Und er und Cheftrainer Selim Begovic, der vorher Co-Trainer unter Bayer Lorzer war, haben es auch in der aktuellen Saison geschafft, wieder ein starkes Kollektiv auf den Platz zu bringen. Und insgesamt finde ich, dass es diesen Verein einfach auszeichnet, dass man immer mit Ruhe, Vertrauen und Stabilität arbeitet. Wenn wir an die letzte Saison denken, dann wissen wir, dass Regensburg eine super Hinrunde gespielt hat, Fünfter war mit 28 Punkten, dann aber auf der anderen Seite eine sehr schwache Rückrunde hingelegt hat, mit 40 Punkten gerade so über dem Strich geblieben ist. Trotzdem hat der Verein dem Trainerduo das Vertrauen ausgesprochen und man sieht, dass das auch in dieser Saison wieder zu einem sehr guten Start geführt hat.
Ja, das sieht man, da hast du recht. Und Regensburg, wie du gerade schon sagtest, wieder Tabellenführer, das kennen wir noch aus der letzten Saison. Aber Alex, verrate uns bitte, was wäre so eine mögliche Startelf von Jan Regensburg und was sind die Schlüsselspieler? Ich meine, sie mussten ja immerhin mit Max Besuschkow einen ihrer Strategen aus dem Mittelfeld ja ziehen lassen zu uns. Ich bin gespannt, was du uns über die Startelf für Sonntag so prophezeien kannst.
Ja, du hast es angesprochen, der Jan hat wieder einige Stammspieler verloren. Aus 96 Sicht natürlich Max Besuschkow, der bekannteste, aber auch Wegesser und Beste sind gegangen und Torhüter Alexander Meyer, den ich natürlich noch sehr gut kenne. Er war mein Torwart damals beim TSV Havelse. Meyer ist zum BVB als zweiter Torwart hinter Kobel gewechselt und es freut mich natürlich sehr, dass er jetzt nochmal die Möglichkeit hat, auf diesem Top-Niveau arbeiten zu können. Und ja, für Jahn Regensburg ging es wieder darum, diese Abgänge zu kompensieren. Sie haben Zweitliga-Erfahrung dazu geholt mit Spielern wie Thalhammer und Mees und auch Torhüter Stojanovic, der ja früher schon mal bei St. Pauli war und zuletzt in England. Und sie haben wieder junge Spieler aus unteren Klassen und aus NLZs integriert, wie Schönfelder aus Bremen, wie Owusu und Guras aus der dritten Liga. Das ist der Weg von Jahn Regensburg, der sehr beständig über die Jahre dazu führt, dass man einfach ja, konsequent mit den Mitteln, die da sind, arbeitet. Wir können grundsätzlich wahrscheinlich eine Startelf erleben, die wenig Veränderungen zu den bisherigen Spielen darstellt. Ich habe alle vier Pflichtspiele mir angeguckt. Da gab es wenig Veränderungen. Man hat grundsätzlich in einem 4-2-3-1-System gespielt. Das ist ein Stück weit angepasst. In den letzten Jahren war es häufig ein flaches 4-4-2, auch noch unter Bayer-Lorzer. Da ist man ein Stück weit flexibler geworden, passt das auch immer wieder sehr gut auf den Gegner an, ist sehr gut eingestellt auf den Gegner. Und deshalb erwarte ich auch gegen 96 eher dieses 4-2-3-1. Personell erwarte ich Dejan Stojanovic im Tor, gerade schon erwähnt, aus England gekommen, aus Middlesbrough. Ein sehr großer, athletischer Torwart, schlagsicher, sehr schnörkellos auch in seinem Spiel. Und mit seiner Art und Weise trägt er dazu bei, ja, dass die Defensive bisher sehr stabil war. Und er hat in den Ligaspielen noch kein Tor hinnehmen müssen. Davor erwarte ich eine Viererkette mit Benedikt Salla rechts, Jan Elvedi und Steve Breitkreuz im Zentrum und Leon Guevara links. Das Innenverteidiger-Duo Elvedi und Breitkreuz, sehr stabil, athletisch, kopfballstark, ja, so typische Innenverteidiger-Typen, die einfach ja, dafür sorgen, dass sie mit ihrer stabilen, schnörkellosen Art und Weise im Zentrum dicht sind. Beide sind, wenn sie angepresst werden, schon eher Spielertypen, die die lange Bälle bevorzugen, die ja aus Druck sich dann daraus lösen wollen. Aber wie gesagt, insgesamt beide groß gewachsen, robust und kopfballstark und das zeichnet sie aus. Guevara auf der linken Seite, ein Spieler, der technisch sehr versiert ist, auch sehr gute Flankenläufe hat, leichtfüßig ist, gut ausgebildet, auch bei Werder Bremen. Da muss man auf jeden Fall gucken, dass man seine Vorschüsse von hinten unterbindet. Salla auf der anderen Seite, ja eher ein laufstarker, bissiger Spieler, der die Defensive sehr gut bearbeitet und dadurch auch zu der guten Viererkette beiträgt. Das Herzstück ist für mich davor das Mittelfeld, die beiden Sechser mit Kapitän Gimba und Thalhammer, der aus Paderborn gekommen ist. Die beiden sind sehr gut abgestimmt in diesem Tandem. Wenn einer sich einschaltet, sichert der andere ab. Tendenziell ist es so, dass Gimba eher den Part vor der Viererkette spielt, weil er auch dort sehr ballsicher ist, spielintelligent in den Räumen agiert und dass Thalhammer eher vom Spielertyp ein Box-to-Box-Spieler ist, der ein gutes Pressingverhalten nach vorne hat, auch immer wieder vorne mit reinstößt, kopfballstark ist aufgrund seiner Größe von 1,90 Meter. Ja, und so schaffen sie es einfach, dass sie durch die Viererkette und die beiden Sechser davor sehr stabil im Zentrum sind. Auf den beiden Seiten erwarte ich zwei bewegliche, leichtfüßige Spieler mit Joshua Mees, der von Kiel gekommen ist, und Schipnowski auf der anderen Seite. Sie gehen auch immer wieder in die Halbräume, sind in diesen Zwischenräumen sehr agil und beweglich, ja, und unterstützen die beiden Spieler vorne. Das werden wahrscheinlich Andreas Albers und Prinz Owusu sein. Auch beides großgewachsene Spielertypen. Albers mit 1,93 Meter, Owusu mit 1,90 Meter. Ja, und auch die beiden ergänzen sich sehr, sehr gut. Albers über Jahre ein Führungsspieler beim Jahn, ein Unterschiedsspieler, der zum einen ja, wertvoll ist, weil er gut gegen den Ball arbeitet und zum anderen, weil er ja ein Torjäger über die Jahre immer gewesen ist. Stark in der Box, stark bei den Standards, Zielspieler. Ja, und insgesamt in dieser Kette von hinten nach vorne ein Spieler in der zentralen Achse, der für den Jahn sehr wichtig ist.
Ja, das macht mir natürlich ein bisschen Sorge, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du von den großgewachsenen Spielern sprichst. Ich denke da an unsere Standardschwäche. Aber was kannst du über den Jahn taktisch sagen? Du hast jetzt gerade personell schon eingeschätzt. Was sind so die taktischen Kniffe, die Selimbegovic immer wieder vielleicht zieht und worauf können wir uns da einstellen?
96 trifft auf jeden Fall auf eine disziplinierte, laufstarke und physisch sehr starke Mannschaft. Du hast es gerade schon angesprochen, die großgewachsenen Spieler. Die zentrale Achse vom Torhüter, den beiden Innenverteidigern, den beiden Sechsern und den beiden Spielern vorne ist alles über 1,85 Meter groß. Athletisch, physisch stark, da musst du dagegen halten. Sie sind als Kollektiv auch in ihrem System kompakt mit engen Linien und Abständen. Und sie haben auch, wie schon eben erwähnt, ein sehr gutes Partnerverhalten in den Tandems. Gegen den Ball erwarte ich, wie schon erwähnt, ein 4-2-3-1-System. Das heißt, Owusu wird wahrscheinlich erster Anläufer vorne sein. Albers wird den Sechser zumachen. Und dann arbeiten sie zumindest auch in den letzten Spielen häufig mit rausstechenden Außenstürmern. Das heißt, Schipnowski oder Mees alternativ laufen dann auch immer wieder den zweiten Innenverteidiger von 96 an, sodass sie insgesamt schon auch versuchen, mit diesen vier Spielern vorne den Aufbau des Gegners zu stören. Dahinter sind sie mit der Viererkette und den beiden Sechsern sehr stabil im Zentrum, haben da ein Fundament, was gut funktioniert. Und ja, wo man einfach gucken muss, dass man die wenigen Lücken, die sie bieten, einfach für sich nutzt. Die DNA von Jahn Regensburg seit Jahren ist immer, dass man sehr aktiv nach vorne verteidigen möchte, auch im Verbund gut nachschiebt, dass man in den Räumen sehr mannorientiert und mutig presst und aggressiv verteidigt und so den Gegner stresst, Fehler erzwingt und in den entsprechenden Zonen Balleroberungen generieren möchte. In den letzten Spielen war es häufig so, dass sie gerade auch zu Beginn Spielphasen hatten, wo sie sehr hoch gepresst haben, um erstmal auch eine gewisse Spielkontrolle zu erlangen. Im Laufe des Spiels, auch nach Führung, ziehen sie sich auch mal zurück in die Kompaktheit und verteidigen eher defensiv. 96 muss darauf eingestellt sein, dass sie da insgesamt sehr flexibel gegen den Ball arbeiten. Was sie auf jeden Fall machen und das abschließend dazu, sie stellen die Abstöße zu, attackieren dann auch die angespielten Bälle und da spiegeln sie häufig den Gegner. Das heißt, es kann schon sein, dass sie dann da eher im 4-4-2-Raute sind, um 96 komplett zuzustellen und dann auch anzupressen. Mit Ball muss man ganz klar sagen, dass Jahn Regensburg keine Ballbesitzmannschaft ist. Ich habe mir die Statistiken der vier Spiele angeguckt. Sie haben meistens deutlich weniger Ballbesitz als der Gegner. Und das ist auch ein klares Kennzeichen insgesamt ihres Spiels. Sie versuchen trotzdem auch, wenn sie den Ball haben, von hinten erstmal rauszuspielen, über die Viererkette, auch mit einem Sechser davor. Kriegen sie aber Druck, werden sie angepresst, kommt eigentlich immer der lange Ball vorne auf Albers. Und dann versuchen sie durch die Mittelfeldspieler und auch die zweite Spitze die zweiten Bälle zu kriegen, sowohl dahinter als auch in der Verlängerung nach vorne. Das heißt, ihr Spiel nach vorne ist dann schon auch ein Stück weit wie von Kaiserslautern sehr schnörkellos mit vielen Chipbällen auch in die Spitze. Dann versuchen sie nachzurücken und tiefe Bälle hinter die letzte Kette des Gegners zu spielen. Und sie versuchen auch, Flanken aus dem Halbfeld zu spielen, weil sie natürlich mit den beiden Spitzen, auch den nachrückenden Mittelfeldspielern, eine Wucht in der Box haben und versuchen, ihre Kopfballstärke dann auch in Tore umzumünzen. Letzter Punkt, du hast es angesprochen, Standardsituation. Sie haben meistens bei eigenen Eckbällen und Freistößen 6 Spieler im Zentrum, die alle 1,87 Meter bis 1,92 Meter groß sind, die man dann einfach auch verteidigen muss. Das ist nicht einfach und wird nicht einfach für 96. Sie spielen viele Bälle dann zum Tor, gehen auf dem ersten Pfosten auf die Verlängerung und laufen dann am zweiten Pfosten durch für die zweiten Bälle. Sie arbeiten auch mit langen Einwürfen, insbesondere Salah von der rechten Seite. Das heißt, alle Bälle werden in die Box reingeknallt und dann versuchen sie sich da durchzusetzen. Das heißt, ja, du musst einerseits natürlich versuchen, möglichst dumme Standards zu vermeiden und in der Box sehr wachsam und konsequent im Handeln sein, um dann auch keine Gegentore zu bekommen.
Ja, Alex, das klingt jetzt so gar nicht nach 96, was du machen musst, wenn wir uns die letzten Spiele anschauen. Aber du hast ja auch uns analysiert und ich bin sehr gespannt, was du uns verraten wirst. Wie muss 96 auftreten? Was kann 96 tun, um diese ganzen Stärken, und das waren schon eine ganze Menge, muss ich ganz ehrlich sagen, die du gerade aufgezählt hast vom Jahn, in vielleicht Schwächen umzumünzen? Oder wo muss man reinstechen, um in diesem Spiel dann doch erfolgreich zu sein?
Ganz genau. Du musst schon auch die Räume bespielen, die der Jahn anbietet. Und da gibt es Möglichkeiten. Ich denke grundsätzlich, dass Stefan Leitl erstmal auch in seinem System bleiben wird. Das hat er bisher immer getan, auch gestern nochmal in dem Testspiel. gegen Union Berlin. Und ich gehe auch davon aus, dass 96 am Sonntag im 4-4-2 mit Raute bleiben wird. Ich gehe auch davon aus, aufgrund der Spielanlage des Gegners, dass 96 mehr den Ball haben wird. Und dementsprechend, ja, musst du Lösungen gegen diesen kompakten, gut organisierten Gegner finden. Was kann das sein? Im Spielaufbau musst du auf beide Dinge vorbereitet sein. Nämlich erstens, sollte der Jan mit einem Stürmer anlaufen, nämlich nur mit Owusu, musst du es wie gegen Paderborn schaffen, dass du durch beide Innenverteidiger ein 2 gegen 1 im Aufbau herstellst, wie in Paderborn. Und dass dann der freigezogene Spieler in die nächste Zone reindribbelt und dort dann das Spiel fortsetzt. Ich finde, dass das erste Halbzeit sehr gut gelungen ist in Paderborn. Insbesondere Neumann hat das gut gemacht und auch gute Spielfortsetzungen gefunden. Sollte der Jan mit zwei Stürmern attackieren, also dass immer wieder auch ein Außenstürmer raussticht oder auch mal Albers im Zentrum raussticht, ja, dann musst du wieder gucken, dass du einen zusätzlichen Spieler mit hinten reinziehst, um ein 3 gegen 2 herzustellen. Sollte der Außenstürmer rausstechen, kannst du das sehr gut über den Außenverteidiger machen, indem du irgendwo ja anspielst, wieder klatschen lässt und dann auch die zweite Spitze überspielst, flach oder auch durch einen guten Chipball. Ja, oder im Zentrum auch dann alternativ durch einen Sechser oder einen abkippenden Achter. Wichtig ist einfach, immer wieder auch zu versuchen, Balltempo reinzukriegen, um dann auch schneller in die nächste Zone zu gelangen. Im Übergangsspiel sind trotz der großen Kompaktheit des Gegners für mich zwei Räume eindeutig zu bespielen. Das erste ist, Regensburg verschiebt sehr ballorientiert und gut in der Querverschiebung der Viererkette und der Sechser. Trotzdem sind immer wieder diagonale Räume frei. Das heißt, du musst es schaffen, diesen diagonalen Achterraum zum einen zu besetzen mit dem Achter als Rautenspieler oder auch einer abkippenden Spitze. Und du musst dann auch gucken, dass du ja, einfach diagonale Bälle in diese Räume reinspielst, um dort dann das Spiel fortsetzen zu können. Der zweite Aspekt ist das Thema Seitenverlagerung. Man hat gegen Paderborn gesehen, dass das sehr gut funktionieren kann, wie beim zweiten Tor, als man dann Köhn auf der Ballfernseite erreicht hat und der dann das Spiel auch fortgesetzt hat und Teuchert am Ende das Tor macht. Auch das ist, denke ich, gegen die sehr gute Querverschiebung des Gegners möglich, immer wieder mit Seitenverlagerungen zu arbeiten, dort dann auch Überzahl in den Flügelspuren herzustellen und dann musst du einfach Zug zum Tor entwickeln und zum Abschluss kommen. Im Zentrum wird es, glaube ich, insgesamt schwer durchzubrechen. Wenn, dann ist das aus meiner Sicht nur durch zielgerichtete Chipbälle hinter die letzte Linie möglich. Da brauchst du einerseits einen guten Tiefgang der Stürmer, die quer tief zur gegnerischen Abwehrkette laufen. Und du brauchst Spieler aus dem Zentrum, beispielsweise Schaub, der das aus meiner Sicht kann, der dann auch gute Bälle wischt, wenn sie nicht geordnet sind, gerade auch in Umschaltsituationen. Und wenn du einfach insgesamt Tempo reinkriegst in die Aktion. Also du kannst sie aus meiner Sicht über Tempo, über schnelle Abläufe in die Tiefe knacken. Und deshalb ist es wichtig, ja, einfach im letzten Drittel Dynamik reinzukriegen, die ersten Bälle vors Tor zu spielen, erste Kontakte gut zu verwerten und dadurch dann auch Torgefahr auszustrahlen. Für mich ist als Fazit es natürlich auch wichtig, in Führung zu gehen. Gerade auch in so einem Heimspiel gegen einen sehr gut organisierten Gegner. Weil du dann aus meiner Sicht im Laufe des Spiels mehr Räume bekommst, wenn der Gegner auch mehr für das Spiel tun muss und auch ein Stück weit offener dann agiert, dann kriegst du Räume, die du bespielen kannst und dann musst du einfach das Spiel durch ein weiteres Tor in deine Richtung bringen. Das heißt, die Chronologie am Sonntag wird sehr wichtig sein für 96, um den ersten Dreier in der Saison einzufahren.
Ja, Alex, vielen Dank für diese umfassende Analyse und ich hoffe, dass diesmal die Theorie, die von dir ja immer ganz präzise und ganz perfekt getroffen wird, auch in der Praxis von 96 am Sonntag umgesetzt wird. Alex, ich wünsche dir ein schönes Heimspiel gegen Regensburg. Ich bin schon sehr gespannt, ob 96 diesmal wieder zuhört und die taktischen Kniffe des Gegners erkennt und deine Gegenanalyse auch in die Tat umsetzt. Alex, vielen Dank für deine Analyse und einen wunderschönen Abend wünsche ich dir noch.
Ich danke dir, Tobi. Auch dir einen schönen Abend und ein schönes Spiel am Wochenende. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Wie Niederlei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zum jetzt letzten Teil. Vorwärts nach weit vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg hier bei meinsportpodcast.de. Chris, wir haben jetzt den Florian gehört, wir haben Alexander Kiene gehört. Sag mal, wie beurteilst du die Situation? Also, wir haben mit dir noch nicht drüber gesprochen. Drei Spiele, ein Punkt. Ist ein bisschen dünn.
Ja, ist grausam, ne? Also, wenn man sich's auf dem Papier anguckt, kann man ja nur Unheil erwarten. Wir spielen gegen den Tabellenführer, haben zwar genauso viele Tore geschossen wie sie, aber halt erbärmlich viele bekommen dafür, dass wir uns über den vierten Spieltag jetzt schon unterhalten dann. Die Statistik der bisherigen Zusammentreffen sieht auch nicht so gut aus. Ich wäre mit einem 2:2 sehr zufrieden, was der Florian auch schon angekündigt hat.
Aber André, das kann uns ja nicht reichen. Wir wollen ja nicht mit 96 irgendwie zwischen 10 und 15 rumspielen. Und also ich höre dich schon, gedanklich höre ich dich schon renten, wie man hier vor dem Jahn Regensburg kuschen muss. Lass ihn raus, den Tiger, André.
Ja, aber bevor ich das tue, fand ich sehr, sehr erstaunlich, dass der Jahn Regensburg sich so klein macht und quasi auch mit einem 2:2 zufrieden ist. Also ich dachte, die kommen mit stolz geschwellter Brust her, sind von sich überzeugt, schweben auf der Welle des Erfolges und sind der festen Überzeugung, dass sie uns nach schlechtem Start platt machen. Ansonsten hat Chris recht, viel zu wenig Punkte bisher. Es sieht nach Unheil aus, aber also ich will jetzt nicht großartig renten, aber der Punkt ist, das 2:2 würde uns nicht reichen. Nach 4 Spielen 2 Punkte ist echt überhaupt gar nichts. Also aus meiner Sicht sind wir zum Siegen verdammt, wenn das irgendwie noch was werden soll in dieser Saison. Dazu fehlt mir aber der Glaube. Und zwar nicht, weil wir nicht die individuelle Qualität haben. Nicht, weil wir nicht besser sind als der Jahr. Sondern einfach, weil diese Mannschaft sich selber zuzuschreiben, klar, aber Nackenschlag um Nackenschlag kassiert, weiterhin diese ständigen, individuellen, krassen Aussetzer und Fehler macht und bei Standardsituationen, eine Spezialität von Regensburg im Übrigen, wirklich, wirklich katastrophal agiert, also defensiv insbesondere. Ich hoffe, dass der Umschwung kommt. Ich hoffe, dass das im Training alles abgestellt ist, dass die Mannschaft sich jetzt mehr und mehr findet und wir vielleicht auch mal glücklich jetzt gewinnen und danach eine kleine Serie starten. Die Qualität ist da. Sehr wohl muss es jetzt aber auf die Kette kommen. Oh, ich bin im Moment wirklich, also ich bin voller Hoffnung, aber der Glaube fehlt mir noch ein wenig. Da müsst ihr mich jetzt ein bisschen hier peppeln.
Na, ich kann das schon verstehen. Vor allem, wenn wir uns da mal angucken, Phil Neumann mit der Verletzung aus dem Testspiel gegen Union Berlin. Nun gut, ist am Donnerstag ist Julian Börner ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, was jetzt aber auch nicht zwingend heißt, dass er Sonntag spielt. Nehmen wir mal an, wenn er Freitag vielleicht was merkt wieder am Oberschenkel, dann kann es auch ganz schnell sein, dass er nicht spielt. Und Alex hat es ja auch gesagt und du eben, die Standardstärke von Jahn Regensburg, die hochgewachsenen Kerle. Und wenn ich mir dann überlege, Seymour Royer geht wieder in so ein Kopfballduell mit einem 1,90-Mann, dann frage ich mich schon, wie das gut gehen kann. Also ich tauge da auch gerade, glaube ich, nicht so richtig dazu, die große Hoffnung zu machen oder den Glauben zu geben. Hoffnung hast du ja. Und bei mir muss es dann doch, statt Glaube und Hoffnung, muss es bei mir Liebe sein. Aber die Liebe ist ja auch die größte unter ihnen. Ja, und deswegen glaube ich, es muss, ich bin bei dir, André, es muss 2 Punkte nach 4 Spielen wären wirklich beinahe ein Desaster. Dann fährst du zum zumindest stimmungstechnisch sehr starken Aufsteiger nach Magdeburg. Das kann nichts Gutes bedeuten, wenn du da mit 2 Punkten im Gepäck anreist. Und deswegen bin ich da wirklich extrem pessimistisch. André, glaubst du vielleicht, dass uns wirklich auch so ein Plan B und ein Plan C fehlt? Bisher haben wir ja auch, du hast es ja auch nach dem Spiel gegen Paderborn kritisiert. Wir setzen Stolze auf eine Position ein, wo er eigentlich gar nicht hingehört. Also wir halten am System mehr fest, als die Stärken der Spieler auszuspielen. Also müssen wir da langsam mal anfangen zu sagen, Stefan Neitel, du brauchst auch Plan B und Plan C.
Glaube, liebe Hoffnung klingt ja wie so neue Adoro-Platte oder irgend sowas.
Ja, fast.
Ja gut,
fast,
wenn wir schon da angekommen sind.
Du bist kein Religionslehrer.
Ja. Nee. Aber der Punkt ist, und das finde ich ja ganz spannend an dem, was du gerade gesagt hast, tatsächlich aus meiner Sicht der in der Saison konstanteste Spieler, insbesondere defensiv. Offensiv ist für mich das absolute Highlight Köhn, aber das haben wir besprochen. Aber defensiv war Neumann. Neumann fand ich bockstark. Der sah einfach alles viel nach Hand und Fuß aus. Viel lief schon gut auch für den neuen Spieler, der gekommen ist. Der hat die Innenverteidigung deutlich verstärkt. Dass der jetzt ausfällt, möglicherweise auch länger, gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich habe nicht einen Wechsel gefordert, das nicht. Ich habe gesagt, entweder man bleibt seinem System jetzt total treu und seinen Spielern treu, weil ich glaube, dass der Trainer in ihnen das sieht, was sie auf die Kette bringen können. Ja, dann müssen wir an dieser Mannschaft jetzt auch festhalten und mal durch diese 3-4 Spiele gehen und vielleicht platzt der Knoten gegen Regensburg. Oder, und das war ja mein Argument, man muss jetzt ein Zeichen setzen und sagen, so Freunde, ihr habt die ersten 3 Spiele gemacht, zumindest mal viele von euch, das hat mir nicht gefallen, ich setze jetzt mal 2, 3 andere Spieler rein, die können mir jetzt mal zeigen, wie die das machen, ob die es besser machen und dann habt ihr vielleicht auch mal wieder die Motivation, noch mal ein bisschen mehr Gas zu geben. Wen meine ich damit? Also, lieber Herr Leitl, falls Sie uns hören und davon gehe ich jetzt fest aus, Weidand wird Rücken haben, der wird nicht spielen können. Ich erwarte von Ihnen Trisoldi von Anfang an. Wen Sie rausnehmen, ist mir egal, Cedric Teuchert. Aber das dürfen Sie entscheiden, Cedric Teuchert. Trisoldi ist der Stürmer, und ja, er ist 10 und ja, er hat noch keine Spiele gemacht, aber er ist der Spieler, der kontinuierlich in jedem Vorbereitungsspiel seine Chance genutzt hat mit Treffern. Und ganz ehrlich, wenn du ihn jetzt nach diesem Union-Spiel, das ist keine Aussagekraft, das Spiel, aber er hat wieder getroffen, wenn du ihm jetzt nicht die Chance gibst, in der Situation oder zumindest mal in der zweiten Halbzeit für mehr als 25 Minuten, na, vielleicht mal eine halbe Stunde, wenn du das nicht tust, ey, ganz ehrlich, dann weiß ich auch nicht mehr. Und in der Innenverteidigung, ja, wen haben wir denn da? Ja, Börner, ob der zurückkommt, werden wir sehen, aber wen haben wir denn da? Also, wem will man denn da überhaupt eine Chance geben? Boah, also, glaube, liebe Hoffnung, Tobi, ich werde jetzt doch Religionslehrer, ich bin bei dir. Irgendwas davon muss am Wochenende ziehen.
Absolut, sonst müssen die Korinther, nee, muss wieder ein Brief an die Korinther geschrieben werden. Aber Chris, André sagt,
Trisoldi möge Chris doch den ersten Stein werfen.
Ja, André sagt, möge Trisoldi spielen, ich kann das mitgehen. Ich würde von dir aber auch gerne wissen, also Plan A scheinen wir zu haben, unsere Raute, mal funktioniert sie ganz gut, mal funktioniert sie nicht ganz gut, die Abläufe offensiv werden in meinen Augen besser, aber wir reagieren nicht, wenn der Gegner umstellt, so wie es Paderborn getan hat, wie uns ja Alex auch gut erklärt hat. Und wir scheinen diesen Plan B und Plan C nicht zu haben. Mir fehlt er. Ich wünschte mir mehr Variabilität und mehr Flexibilität. Chris, was sagst du dazu und wie siehst du das?
Ich glaube, Leitl verlässt sich einfach zu sehr darauf, dass er sein System dem Gegner aufzwingen kann. In den Spielen, die wir bisher gesehen haben, merkt man, dass wir dann uns doch offenbar häufiger dem Gegner hätten anpassen müssen. Wir haben dann einige unglückliche Wechsel, wenn nicht sogar Wechselfehler teilweise begangen. Und wir haben jetzt noch Anfang der Saison. Ich bin auch bei André, wenn ich sage, einem Spieler wie Trisoldi, wenn du dem jetzt nicht Zeiten gibst, dann kommt ja auch ein 17-jähriger Spieler irgendwann mal zu der Frage, dass er sagt, was muss ich denn noch machen, dass ich hier Spielminuten kriege? Und man muss es ja fairerweise sagen, dass die anderen Spieler auf dem Platz jetzt auch nicht wirklich viele Argumente gebracht haben, um die eigene Aufstellung zu rechtfertigen. Wir bräuchten vielleicht ein System B, mit dem wir besser reagieren können, wenn sich der Gegner auf uns sehr gut eingestellt hat oder wir es nicht schaffen, dem Gegner unseren Stempel aufzudrücken. Ich finde es aber zu früh, jetzt da schon komplett den Stock über dem Trainer zu brechen.
Nee, also missverstehe mich da nicht nur. Ich glaube einfach, dass das unabdingbar ist. Also ich erinnere mich da auch an Trainer, selbst ein Daniel Stendle konnte umstellen. Also und konnte auf Spielsituationen reagieren. Wer das besonders gut konnte, war André Breitenreiter. Der hat zum Teil 3, 4, 5 Mal seine Taktik verändert, manchmal auch seine Spieler damit überfordert. Okay, aber dieses starre Festhalten, ich würde es auch eher darauf schieben, es ist eine neue Taktik, man will das so verfestigen, dass die Abläufe wirklich nachts um 3, du wächst die nach einer durchzechten Nacht und stellst sie auf die Wiese und die können genau die Laufwege, die wissen genau, wo sie stehen müssen, die wissen genau, wen sie anspielen müssen. Alles gut und schön. Also Stabbrechen will ich auch noch nicht, aber ich will nur darauf hinweisen, darfst du immer, natürlich.
Ja, also du hast natürlich völlig recht, da gibt es ja gar nichts zu diskutieren, Abläufe und alles und so. Ich glaube tatsächlich, und das haben mir die Spiele, ich habe alle Spiele live gesehen, ich war nicht in Kaiserslautern, da habe ich es nur im Fernsehen gesehen, aber ich habe St. Pauli gesehen und ich habe Paderborn im Stadion gesehen. Und was mir wirklich eklatant auffiel, ist Folgendes. Das, was man in einer, oder anders formuliert, das, was man von einer Vorbereitung erwarten kann, bei einer, ich sag mal, relativ neu zusammengewürfelten Mannschaft, in einem Aufbruch, sind nicht taktische Abläufe, dass alles sofort greift, die Laufwege passen und so weiter. Da funktioniert jedoch schon einiges ganz gut. Noch nicht alles perfekt. Ich glaube, dass wir, je länger die Saison läuft, gerade im Umschaltspiel eine bockstarke Mannschaft sein können. Das glaube ich wirklich. Aber was mich wirklich erschreckt, und das würde ich dem Trainer ankreiden, ohne den Stab zu brechen, ohne eine Trainerdiskussion vom Hof zu jagen, aber die Standardsituation. Und ich meine nicht nur Ecken und Freistöße, die dann immer zu Gegentoren führen. Ich meine ganz allgemein, das funktioniert gar nicht. Und das wurde explizit trainiert und darauf wurde sich auch explizit vorbereitet. Und was immer da gelaufen ist, das scheint überhaupt nicht zu funktionieren. Das ist vogelwild in Zuordnung, in Stellungsspiel, aber noch viel schlimmer der Gedanke davor. Die Foulspiele, die wir uns da leisten, die unnötigen Ecken, die wir da bekommen. Ja? Und daran kann ein Trainer wahrscheinlich wirklich gar nicht viel machen. Da muss man irgendwie, weiß ich nicht, einen Mentalitätsknopf drücken. Aber das erschreckt mich. Und das ist auch das, was Punkte gekostet hat. Die Qualität in der Mannschaft, das sieht man, ist besser als im letzten Jahr. Da muss ich mich auch ein bisschen
Das ist besser. Und sagen uns ja auch die anderen, muss man ganz ehrlich sagen. Also jeder Gast, der bisher hier war, hat uns einen sehr guten Kader attestiert. Und wir sind jetzt ja nicht in der Position, dass man hier bei uns ein Statement machen muss. Und wenn André schon nicht die Trainerdiskussion vom Hof jagen will, dann möchte ich mal eine Diskussion von den Stürmern vom Zaun brechen. Ja, und würde dann sagen, erklärt mir doch
vielen
bitte
Dank,
mal.
Vielen Dank, Tobi, er ist gerne angekommen.
Gerne. Angekommen, ja. Dann erklärt mir doch bitte mal, wenn Nicolò Tresoldi jetzt spielen soll, und wir sagen 17 und irgendwann fragt er sich, warum spiele ich nicht? Wen opfern wir denn dann? Also, André hat schon gesagt, Teuchert
ist für mich aber... Cedric Teuchert!
Ja, ist ja okay. Das heißt, du würdest also sagen, wir spielen mit Nielsen auf der 10, Maxi Bayer und Tresoldi im Sturm. Das wäre so dein Wunsch, offensives Dreieck.
Bedingt das Spiel, wenn du hinten drin stehst und Konter überfallartig spielst, dann auf jeden Fall mit Bayer. Ich hätte auch kein Problem, Bayer draußen zu lassen und eine andere Offensivkraft zu bringen. Jetzt vielleicht auch nicht ein Kerk sein. Muss man halt gucken, wer ist wirklich richtig gut drauf. Vielleicht kann auch mal einen Teuchert drauf lassen. Ich gebe zu, es ist wirklich schwierig, weil es ist deswegen schwierig. Sorry, Chris, dass ich dich jetzt hier voll ab und die Zeit nehme. Ich bin gleich ruhig. Es ist deswegen schwierig. Teuchert und Kerk machen auf dem Platz einen Eindruck, als ob sie gar Bock haben, da zu sein, ob sie lieber zu Hause geblieben
sind. Ja, hast du ja schon nach dem Spiel gesagt,
zu Recht. Nielsen macht das gut, ist aber kein Stoßstürmer. Das heißt, er ist, glaube ich, am wertvollsten auf der 10. So, das bedeutet aber, wenn du den da hinsetzt, hast du Kerk oder Teuchert nicht auf der Position und dann brauchst du nicht beide auf dem Platz.
Okay.
So. Und dann haben wir letztendlich aktuell nur Bayer und den dann rauszunehmen, boah, also es ist nicht ganz einfach. Wir haben uns da in eine schwierige Situation buxiert, weil uns ein Stürmer fehlt.
Gut, Chris, wen würdest du? Nehmen wir mal jetzt wirklich die ganz, ganz offensiven drei. Die 10 und beiden.
Ich würd Nielsen zurückziehen auf die 10 und Tresoldi und Bayer spielen lassen.
Okay. Und weißt du, was ich machen würde? Ich würde Nielsen neben Nicolò stürmen lassen und auf der 10 würde ich Stolze spielen lassen. Warum würde ich das tun? Weil ich glaube, dass Spieler gegen ihre Ex-Clubs nochmal nicht jahrelang, aber noch ist es relativ frisch, nochmal extra motiviert sind. Wir haben gerade gehört, was für eine gute Zeit Stolze auch bei Regensburg hatte. Und wir dürfen nicht vergessen, dass er auch gegen Regensburg in der letzten Saison ein Tor geschossen hat. Also für mich wäre also dann die logische Konsequenz, weil Kerk mit seinem Phlegma und Sedi, bin ich jetzt auch nicht ganz überzeugt, hat ein Tor gemacht, okay, aber den Rest des Spiels war er jetzt nicht Mr. 100% oder Mr. 1896%. Ich möchte Kerk im Moment nicht in der Startelf sehen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich möchte ihn auch nicht eingewechselt sehen, also möchte ich ihn gerade gar nicht sehen. Das heißt für mich, Harbert Nielsen macht die Räume, in die Nicolò Tresoldi stoßen kann und dann verwertet und die 10 ist der Stolze. Was haltet ihr davon?
Erinnert ihr euch, als ich vor der Saison gesagt habe, dass man diesen Kerk auf keinen Fall verkaufen darf und dass das der beste Mann ist bei uns?
Wer hat gesagt, er soll verkauft werden? Wer war das? Helft mir. Ich weiß nicht mehr.
Weiß ich nicht, aber der hat auf jeden Fall recht.
Ja.
Ich erinnere mich nicht. Aber,
was soll Stolze denn auf der 10?
Wie, was soll Stolze auf der 10? Was,
naja, warum denn? Stolze auf der 10, ja, Stolze auf der 10 verhindert Kerk. Und Kerk verhindern heißt, dass Köhn die Freistöße tritt. Und das, glaube ich, ist ein Plus.
Ja, und vor allem das Spiel lenken, das werden ja Schaub und Besuschkow. Und Stolze wird dann derjenige sein, der nicht direkt in die Box stößt, der aber am Strafraumrand wartet, der vielleicht auch dann mit in den Strafraum geht, um die Überzahl herzustellen. Also für mich wäre das eine ideale Lösung, der vielleicht auch mal auf den Flügel mit ausweichen kann. Also, ich würde es gerne sehen.
Ja, das macht nur Sinn, wenn wir in Teilen unsere Angriffe auf vorne auf einen Dreiersturm switchen, wo dann Maxi nach links rauszieht und Stolze nach rechts und Trisoldi in der Mitte ist. Das, nur dann macht das Sinn.
Nein, das macht auch so Sinn. Du musst es ja, also überlege, das wirst du sehen. Ich glaube, mein Trainer.
Ich bin gespannt, Tobi.
Genau, und das können ja alle sein. Das weiß ich nicht, ich habe oft, André hat es ja gerade gesagt. So, weiß ich nicht, aber das werden wir sehen. Also wir werden das sehen, wie es am letzten Endes ausgeht.
Wolltest du das gerade sagen?
Nee, ich habe eigentlich immer recht, fand ich zu viel, aber oft bin ich relativ treffend. Was glaubt ihr, wie es ausgeht? André, wo du gerade mich unterbrichst, dein Tipp fürs Spiel.
Also erstmal, deine Bescheidenheit ist eine Zier. Und
ja. Noch besser lebt sich ohne ihr.
Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe keine Hoffnung, habe ich eben gesagt. Also wenn ich ehrlich, wenn du mir 10 Euro in die Hand gibst und sagst, so, die musst du investieren und du musst jetzt einen Tipp wirklich, ja, ich würde tatsächlich auch auf dem Unentschieden tippen, eher so 0-0-1-1, weil ich aber nicht das Herz habe, gegen 96 zu tippen. Aber das Unentschieden ist das Maximum, was ich mir realistisch im Moment vorstelle, weil die Mannschaft am Boden ist. Aber ich hoffe auf einen Sieg und wir müssen auch mal gewinnen. Also es muss ein Sieg her, deswegen tippe ich auf 2-0. Frühes 1-0, spätes 2-0 und ich sag dir eins, Trisoldi macht einen. Und deswegen auch ein 2-0, um das noch ganz deutlich zu sagen, damit Trisoldi die Minuten bekommt. Was ich gar nicht sehen will, ist, dass wir irgendwie 3-1 zurückliegen und er bekommt nochmal 15 Minuten am Ende und er kann überhaupt nichts mehr reißen. Also 2-0, ein Tor Trisoldi.
Gut, Chris, was sagst du?
Toll, jetzt habe ich gedacht, dass André seine Negativität hier aufrechterhält. Ich habe gesagt, ich wäre mit einem Unentschieden auch zufrieden, aber weil ich ja gesagt habe, ich erinnere mich an den Saisonbeginn, dass ich gesagt habe, wir steigen auf und hier durchaus auch in der Wettschuld stehe, sage ich, mit Blick auf unsere Tordifferenz dürfen wir am vierten Spieltag gerne mal anfangen, dafür etwas zu tun und wir gewinnen 3-0 zu Hause. So, Wahnsinn aus.
Ja, ich sage 3-1 und bin mindestens fast so wahnsinnig wie du, Chris. So, wir werden es erleben. Ich wünsche allen, die ins Stadion gehen, und kommt bitte reichlich. Ein ganz tolles Spiel am Sonntag. Bitte schreit uns zum Sieg. Geschrien habt ihr auch in Paderborn. Schreit uns im Heimspiel zum Sieg und macht es wahr. Den ersten Heimsieg der Saison, den ersten Sieg der Saison in der Liga. Und lasst uns hier nicht wie völlige Deppen immer wieder davon fasern, dass unser Kader Qualität hat und dass wir eigentlich nach oben gehören und dann immer wieder kläglich versagen. Ich möchte nicht so sauer sein, wie ich es am Samstag war. Ich mag mich so nämlich nicht. So, also, 96 Allee, ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.